Wir werden nie als Christen geboren, vielleicht christlich erzogen, aber wir müssen wirklich selbst uns dazu durchringen, es zu werden und die Botschaft anzunehmen. Und heute haben wir ein ganz, ganz anspruchsvolles Thema, schon wieder. Letzte Woche war es auch schon sehr, sehr viel, also Fülle von Dingen, die das Wort Gottes enthält. Und von dem Wort her will ich mich nicht entschuldigen, aber wenn vielleicht meine Auslegungen zu viel sind, dann tut es mir leid. Ich hoffe, ich werde heute manche Punkte herausgreifen können, die vielleicht für uns wichtig sind, auch vielleicht manche Kontextfragen. Was ist hier eigentlich gemeint mit dem, was hier gesagt ist? Ist die Endzeit angesprochen, das heißt das Ende der Endzeit? Denn nach der Bibel fängt die Endzeit schon an, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, auferstand und gen Himmel fuhr. Die Endzeit ist generell die Zeit der Gemeinde, aber auch diese Endzeit geht irgendwie ganz vorbei. Und wir vermuten auch durch diese Texte, dass wir am Ende der Endzeit angekommen sind, und darüber spricht gerade diesen Text, 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 12. Ich lese nochmal die ersten beiden Versen, weil da auch, man könnte sagen, die Fragestellung der Thessalonicher deutlich gestellt wird, weil es war vielleicht etwas undeutlich, unklar geworden, oder es war vielleicht zwar klar gesagt, aber dann entstand doch wieder Verwirrung, so wie es häufig ist. Denn das Wort Gottes ist an sich sehr klar. Wenn Paulus das verkündigt hatte, war es gewiss klar gewesen, aber unseren Gedanken sind manchmal nicht so klar. Und dann entsteht Verwirrung. Vielleicht sagt der eine, nein, ich habe es so verstanden, und dann geht es darüber, wie wir es verstanden haben, und dann kommen wir nicht mehr auf einen Nenner. Und Paulus macht hier Klärung. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, die aber nicht von uns sind. Das heißt, es gab wohl Neuoffenbarungen, so gesagt, oder vielleicht manche Visionen oder Sichtweisen oder Gedankengänge, wo man dachte, das ist gerade auch von Gott gegeben. Und heute gibt es auch vielen solchen gottgegebene Dinge, wo Menschen das vielleicht auf gleiche Ebene stellen als das Wort Gottes. Und Paulus macht klar, nein, wir müssen das ganz klar zentrieren. Von uns gekommen heißt, und Paulus macht das andere seid auch klar in Epheser, ganz deutlich, dass er, ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, ganz und gar an Seite der Offenbarung steht. Letzte Woche auch gesagt, dass sogar die Thessalonicher in ihrer Berufung so gigantisch schnell als junge Christen schon auf den Punkt gebracht, sie waren so vorbildhaft, das war unglaublich, wie sie eine Liebe untereinander hatten damals schon ganz schnell, und wie sie im Glauben wuchsen. Nun, hier ist etwas gesagt durch anderen, als sei der Tag des Herrn schon da. Nun muss Paulus klar machen, denn das ist ein Irrtum. Er macht klar, diesen Tag des Herrn ist noch nicht da. Aber dann können wir uns fragen, was ist mit diesem Tag des Herrn gemeint? Wir lesen in dem ersten Brief, 1. Thessalonicher 5, erste beiden Versen, da heißt es, von Zeiten und Stunden ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr wisst, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Mit dieser Aussage sagt Paulus etwas über diesen Tag des Herrn aus, nämlich wie er anfängt, wie diesen Tag anbricht, so gesagt. Wenn wir über den Tag des Herrn sprechen, dann sprechen wir nicht über einen Zeitpunkt, sondern man könnte sagen, ein Zeitabschnitt. Oder man könnte sagen, ein Tag bricht an, wenn die Sonne aufgeht, und dann ist der ganze Verlauf des Tages angesagt. Und hier sagt er, dass der Tag anbricht wie ein Dieb in der Nacht. Aber wenn wir den Tag des Herrn mal definieren wollen, dann finde ich diese Definition eine hilfreiche, von Ryrie in seinem Bibel auch gegeben, seine Auslegung zu der Bibel. Der Tag des Herrn sei eine ausgedehnte Zeitspanne, die mit der Zeit der Bedrängnis beginnt und die Ereignisse des zweiten Kommens Christi und das tausendjährige Reich auf Erden umfasst. Also der Tag des Herrn ist eine ganze Zeitspanne. Und das mag uns helfen, denn wenn ihr das in 1. Thessalonicher 5 anfangs sagt, dass er kommt wie ein Tag in der Nacht, dann meint ihr, wie ein Dieb in der Nacht, dann meint ihr einfach, so bricht diesen Tag an. Das heißt auch, die Bedrängnis kommt auf einmal plötzlich in eine Wucht über uns, dass wir sagen, okay. Und das ist in der Geschichte auch schon häufig geschehen, ich sage mal zurück in der deutschen Geschichte, mag damals auch die Zeit der Nazis so ein Tag gewesen sein, wo viele dachten, jetzt ist es doch da, jetzt ist so ein Bedrängnis da. Aber wenn das dann letztendlich auf den Punkt gebracht wird, dann wird deutlich sein, jetzt ist kein Zurück mehr. Jetzt geht es nur noch entweder oder. Das heißt, entweder mit dem Herrn oder ohne dem Herrn. Nun ist hier auch in den Vers vorher über diesen Tag des Herrn, diesen Ankommen Christi gesprochen. Nochmals, das Kommen unseres Herrn Jesus Christus ist also Teil des Tages des Herrn. Zu diesem Tag gehört Bedrängnis, generell auch Gericht Gottes und dann das Kommen des Antichrist, das Offenbaren von ihm und dann das Kommen Jesu, der zweite Kommen und das Aufrichten seines Reiches, seines tausendjährigen Reiches hier auf Erden. Das gehört zu dem Tag des Herrn. Das heißt, hier werden Aspekte dieses Tages angesprochen. 2. Thessalonicher 2, 1 nochmals, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, unsere Vereinigung mit ihm. Da dreht sich diese Frage um. Weil darüber hatten sie Fragen. Aber sie wussten alle, dass er noch nicht gekommen war. Sie wussten wohl, und das spielte sich in Thessalonich ab, dass es Bedrängnis gab. Vielen Christen wurden wirklich sehr stark verfolgt. Sehr stark. Und deswegen haben sie diese Vermutung gehabt, das ist schon ein Anbruch des Tages des Herrn. Nun, die Vorbedingungen dieses Tages, und das macht Paulus nun in diesem Brief klar, sind aber noch nicht erfüllt. Deswegen müssen sie darauf zurückkommen, dass diese Bedrängnis, die sie damals hatten, noch nicht die Bedrängnis ist, die den Anbruch des Tages des Herrn andeutet. Die Vorbedingungen sind, der Abfall muss kommen. Der Abfall. Und zweitens, der Mensch der Gesetzlosigkeit muss offenbart werden. Diese zwei Bedingungen müssen erfüllt sein, bevor der Herr Jesus weiterkommt. Das heißt, der Abfall mag schon in diesem Bedrängnis hineinfallen, das heißt, da kann schon ein Tag des Herrn angebrochen sein, auch gerade mit der Offenbarwerdung des Menschen, der Gesetzlosigkeit. Da bricht dieser Tag an und dann kommt der Herr wieder, der Herr Jesus. Vers 3 lesen wir dann, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Das gilt auch heute. Es gibt so viele Prophetien oder Sichtweisen, die neben dem Wort der Bibel aufgestellt sind, die dann vielleicht auch manchmal eine Deutung des Wortes ist, was nicht ganz verkehrt ist, aber vielleicht in seiner Einseitigkeit doch eine Schieflage hineinbringt. Die heutige Schieflage generell in vielen evangelikalen Gemeinden ist, dass es nur um den lieben Gott geht. Eine Schieflage. Es ist wahr, dass Gott uns liebt. Aber wir blenden in diese Schieflage das Gericht aus. Und somit ist, wenn wir nur darin unsere Betonung suchen, das Wort, dass Gott nur Liebe ist, ein falsches. An sich richtig, aber in seiner Schieflage ist es falsch. Und dann müssen wir uns korrigieren lassen. Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise. Also passt auf, wenn etwas aufgestellt wird, was auf Ebene des Wortes Gottes steht. Denn zuvor muss der Abfall kommen und dem Mensch die Gesetzlosigkeit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Nun, hier wird was ganz Konkretes beschrieben über diesen Endzeit. Und ich möchte diese beiden Punkte, Abfall und menschliche Gesetzlosigkeit, erläutern. Erstmal den Abfall. Wo kann das mit zusammenhängen? Also eigentlich sehen wir, dass Christentum eigentlich noch die größte Religion dieser Welt ist. Die meisten Menschen dieser Welt zählen sich, grob gesagt, zum Christentum. Und dann sagen wir so, Abfall ist, da ist überhaupt nicht die Rede davon. Aber Abfall möchte wirklich von etwas sein, das heißt von Abfall vom Glauben, von dieser Beziehung zu Jesus, muss eine Vorbedingung sein. Wir können nicht von etwas abfallen, wenn wir es erst gar nicht angehängt haben. Wir müssen also bei Abfall sprechen von erstmal eine ganze Menge vielleicht Gläubigen und dann rüberkippen und dann wegfallen vom Glauben. Das heißt, es ist richtig, es gibt viele Christen, aber dann wird eine Bewegung sein, dass das Gros dieser Menschen wirklich von dem Glauben, was sie ursprünglich angenommen haben und aufgesessen waren, abfallen. Dass sie sich wirklich davon losmachen und sagen, nein, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Das ist krass. Und das sehen wir so noch nicht in seiner Deutlichkeit. Aber die Vorzeichen sehen wir schon. Ich habe letzte Woche schon Amos 8, Vers 12 zitiert, sie werden wanken von Meer zu Meer und von Norden bis zum Osten, sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen und werden es nicht finden. Ich habe auch gesagt, dass wir alle das Wort des Herrn haben, das ist die Bibel. Aber das Wort des Herrn lauter als Schrift ist zu wenig, wenn es nicht lebendig ist, wenn es uns nicht als eine Person oder persönlich anspricht und zuspricht. Das heißt, das Umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen, da geht es wirklich darum, dass man diese Erkenntnis mangelt, diese Begegnung mit dem Wort Gottes, diese Lebendigkeit oder wie es das Wort selbst sagt, dass Jesus das Fleisch gewordene Wort Gottes ist. Das heißt, das Wort als Person, das wird gesucht. Und hier diese interessante Aussage, dieses Wanken von Meer zu Meer und von Norden, wir leben in den Ländern des Nordens, zum Osten. Zum Osten. Und jetzt gehen viele zum Fernosten und meinen dort Methoden zu finden, wo man Vertiefung findet, im Glauben so gesagt. Aber das ist eine absolute Lüge. Und da findet man es schon gar nicht, wenn man es wissen will. Das heißt, das Umherschweifen ist, wenn es im Norden nicht mehr da ist. Das heißt, man könnte sagen, in unserem christlichen Abendland, dann sucht man in anderen Methoden des Fernostens. Nun, das ist jetzt meine Deutung, diese Sache, aber da finden sich ja auch in dem Sinne Bestätigungen in Wort Gottes dafür, dass es um ein Suchen, ein Umherschweifen geht, wo man sucht nach etwas und nicht findet. Jeremia 25, Vers 29, da heißt es, denn siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich an mit dem Unheil. Und das bestätigt auch 1. Petrus 4, Vers 17, die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. Und hier ist von Gericht die Rede. Und das Gericht fängt nicht in der Welt an. Das Gericht fängt in der Gemeinde an. Das heißt, da, wo man das Wort Gottes eigentlich hat, da, wo man zwar äußerlich gesehen die Bibel hat, aber gar nicht mehr die Lebendigkeit des Wortes hat, da drin liegt so ein Gericht, das hört sich komisch an. Die ganze Liberalität der Kirche, die das Wort, man könnte sagen, fleischlos gemacht oder blutlos gemacht hat, wo kein Leben mehr drin ist, das ist eine Seite. Und dann die andere Seite, das Kippen in das nur machen wollen von Erfahrungen, in der Charismatik zum Beispiel, da geht es dann um diese Erfahrungen und nicht mehr um das Wort. Wir waren, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, in einer Konferenz, und da war gerade diese Richtung, dieses Charismatische, so zentral, und man suchte nach Erfahrung, und die Menschen haben irgendwie einen Mangel an Führung gehabt. Denn man wusste nicht mehr, ob diese oder jene Erfahrung nun das Richtige war. Man hat vielleicht mal Erfahrungen gemacht, aber wusste nicht, ist es nun richtig, der Herr? Und wie sollen wir denn leben? Nun, das sind alles, man könnte sagen, auch Bewegungen, die schon ein Gericht voraussagen. Das hört sich komisch an, denn es fühlt sich gar nicht wie Gericht an. Aber wenn Gott das Messer da reinsetzt, man könnte sagen, ein Gericht ausübt, dann wird etwas deutlich gemacht. Und deutlich zum Beispiel auch, dass das Wort nicht mehr lebendig ist. Dass ich hier sitze oder viele Menschen in den Kirchen vielleicht noch sonntags hingehen und sagen, oh, das bringt mir doch gar nichts. Ist abgestanden, ist alt. Und dann fangen sie an zu schwanken. Das ist schon Gericht. Ich werde es nachher auch noch deutlich machen, dass Gericht nicht immer nur direkt, man könnte sagen, dieses Grausame ist. Ein Gericht fängt ja schon, man könnte sagen, im Verborgenen an. Und das werden wir am Ende auch hoffentlich noch deutlich herausbekommen. Nun, der Abfall, wie geht es weiter? Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, nun wird das Zentrum gesagt, es geht ohne Glauben gar nicht, der wird nicht gerichtet. Wer an ihn glaubt, nicht am Wort, sondern an Jesus. An Jesus, der das fleischgewordene Wort Gottes ist. An ihn glaubt. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Hier sehen wir diese Aussage, dieses Gericht, was ich gerade gesagt habe. Ja? Diese Aussage, dass Gericht nicht nur darin besteht, dass irgendwelchen Katastrophen über unsere Welt gehen. Nein, das Gericht besteht da schon drin, dass Menschen nicht mehr glauben. Der ist schon gerichtet, aber diese Person wird das gar nicht empfinden, der wird es gar nicht erfahren. Aber es ist vom Wort Gottes her schon ein Fakt, dass jemand, der nicht glaubt oder jemand, der geglaubt hat und abgefallen ist vom Glauben, schon gerichtet ist. Das sind vielleicht komische Aussagen, aber so sagt es das Wort Gottes. Denn wir denken an Gericht immer an Katastrophen. Aber wir müssen das so sehen, dass aus Gottes Sicht ein Abfall vom Glauben oder ein gar nicht Glauben allergrößte Katastrophe ist. Das ist Gottes Sicht der Dinge. Er hat eine ganz andere Sicht. Und wir müssen seine Gedanken versuchen nachzudenken und sagen, was ist in Gottes Augen die größte Katastrophe? Das ist nicht Mord und Totschlag in dieser Welt, das ist Unglaube. Und aus Unglaube geht Mord und Totschlag hervor. Und Kriege und so weiter. Ja, das ist die zweite Sache. Aber Gott sieht den Kern der Sache, Unglaube. Und Unglaube an sich ist schon das Gericht. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ich möchte die Aussage. Ich komme ganz zum Kern des Evangeliums. Und dann spricht Jesus in Lukas 18, Vers 8, zweiter Teil, über sein zweites Kommen. Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Hier deutet er das schon an, dass wenn er kommen wird, dann ist der Abfall stattgefunden. Dann wird er kaum Glauben finden. Ich glaube persönlich und auch aus dem Wort Gottes heraus schon, und da spricht das Wort auch immer von, dass es noch einen Überrest geben wird. Es werden noch ein paar sein, die glauben. Aber das Gros der Menschen wird vom Glauben abgefallen sein. Man könnte sagen, auch das Gros der Christen, der sogenannten Christen, wird abgefallen sein, wenn Jesus wiederkommt. Der Sohn des Verderbens, nun, das ist die zweite Bedingung. Es ist Abfall. Zweite, der Sohn des Verderbens. Nun, diesen Sohn des Verderbens ist ja in 1. Johannes 2, Vers 18 Antichrist genannt. Da heißt es, es ist die letzte Stunde. Die letzte Stunde, so spricht Johannes. Das sagte er, als er damals schrieb, vor fast 2000 Jahren. Es ist die letzte Stunde. Sehen wir, wie Zeiten anders ist. Deswegen auch diese Auslegung, der Tag des Herrn, ist vielmehr wie ein Tag oder ein Zeitpunkt. Es ist die letzte Stunde. Wir leben in der Endzeit. Das sagte er damals schon. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, das ist offensichtlich eine ganz klare Lehre gewesen in der damaligen Christenheit. Und Paulus greift das ja auch auf in 2. Thessalonicher 2. So sind nun schon viele Antichristen gekommen, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sagt er damals schon. Aber er deutet an, dass bevor das Kommen des einen Antichrist es noch viele Antichristes gibt und geben wird. Und die deuten, die läuten eigentlich das Kommen des einen an. Oder ein. Vers 4. 2. Thessalonicher 2, er ist der Widersacher, so wird er auch genannt. Der Sohn des Verderbens, ein typisch auch jüdischer Ausdruck. Der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und diese Aussage bringt dann auf den Punkt, was eigentlich vorher andauernd geschieht, denn nach dem Neuen Testament, was ist der Tempel Gottes? Nun, der Tempel Gottes sind wir. So macht es Paulus ja klar, in 1. Korinther an zwei Stellen, erstmal wir als Gemeinde und zweitens wir als Christen, als Personen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Nun, ist es so, dass der Antichrist seinen Thron, man könnte sagen, darin aufrichtet? Das sind die Vorboten, die viele Antichristische. Das heißt, das wird Menschen auch zum Abfall bringen, dass er sich in die Gemeinde hineinsetzt, der Antichrist, durch andere Offenbarungen, durch Zeichen und Wunder. Und wenn er es tut und Menschen fangen an, dieses, als sei es von Christus, zu glauben, dann ist der Abfall da. Denn sie glauben nicht mehr an Jesus, sondern an diese Wirkungen des Antichrist, der sich inmitten der Gemeinde seinen Thron aufstellte. Oder auch, und da ist dann Abfall konkret in Mitte meines Herzens. Es geht dann nicht mehr darum, dass ich Jesus als Person oder Wahrheit ernst nehme, sondern es geht darum, dass ich vielleicht Erfahrungen, Wirkungen vorschiebe. Und das wird deutlich sein, oder vielleicht noch ein Ding dazu, dass letztendlich natürlich, wenn der Antichrist, der Wirkliche kommt, nicht diese viele Antichristen, den einen, dann ist schon angedeutet, dass das auch wirklich konkret sein wird. Wird eine menschliche Gestalt sein, der sich in den einen Tempel, der dann wieder errichtet sein wird, in Jerusalem, hinsetzt und wirklich sagen wird, ich bin Gott. Aber weil vorher schon den großen Abfall stattgefunden hat, wird das die meisten Menschen überhaupt nicht kümmern. Sie würden sogar sagen, endlich, da ist er ja. Der Christus. Wie kommt das? Weil diesen Antichristus schon längst den Thron ihres Herzens eingenommen hat. Und dieses wird dann Antwort geben und sagen, da ist der Christus, der Antichrist. Anti ist nicht nur gegen, sondern eigentlich ist Anti ja auch vom Griechischen her anstelle des. Das heißt, der sich anstelle des Christus auf den Thron setzt. Nun, da wird es konkret werden. Vers 5, erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Paulus hat offensichtlich den Thessalonicher etwas gelehrt und es ist nicht 100% deutlich, was das nun genau gewesen ist. Das macht es nicht leicht, diesen Texten zu verstehen. Man hat den Eindruck, sie wissen etwas, was wir nicht wissen. Das ist doch irgendwie ärgerlich, oder? Also, und da reiben sich viele Theologen darüber auf. Was könnte Paulus denn gelehrt haben, was wir nicht wissen? Vers 6, und ihr wisst jetzt, was sie noch aufhält. Nun, das jetzt muss man dahinter stellen, weil es kann auch bedeuten, dass indem Paulus das, was er hier sagt, nun nochmal deutlich macht, sie nun 100% sicher jetzt wissen, so ist es. Das heißt, diese beiden Dinge, den großen Abfall und das Kommen des Antichristen, diese beiden Bedingungen müssen vorher geschehen. Ihr wisst es jetzt, was noch auffällt. Das ist ein komischer Auslegung, ich werde es auch noch erläutern, aber das könnte auch so sein. Bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Nun, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam. Ist schon wirksam. Das Wort wirksam ist ein ganz zentrales Wort. Es regt sich schon, es ist etwas, was schon gespürt wird. Und Menschen meinen, und auch Christen meinen, diese Wirkung ist der Herr. Und sie sind ein Irrtum aufgelaufen, weil es ist nicht der Herr. Was in diese Wirksamkeit geschieht, ist, dass ein Tausch stattfindet. Wirkung wird statt Wahrheit, man könnte sagen, geglaubt. Ein Tausch ist auch darin, dass es mehr um Kraft geht, als um eine Person, um Jesus. Die Erfahrung, das Gefühl, das Gespür einer Person sei zentraler. Deswegen bin ich sehr skeptisch, wenn Menschen sagen, oh, ich habe jetzt da gestanden und angebetet und auf einmal fühlte ich, wie eine Wärme durch mich floss. Dann denke ich, pass auf, Leute, pass auf. Tu das nicht so schnell, als den Herrn oder den Heiligen Geist bezeichnen. Weil genau so will ja der Antichrist vorgeben. Er will Wirkung erzeugen. Er will Kraft spüren lassen. Aber es ist eine lügenhafte Kraft. Das werden wir am Ende auch noch sehen. Es geht um den Menschen. Der Mensch steht zentral. Seine Erfahrung statt um Gott. Und das macht ja der Antichrist, wenn es Satan ist, deutlich. Er wollte ja damals schon durch die Schlange so Eva ausgesagt, so sein wie Gott. Und hat den Menschen das vorgehalten, man könne so sein. Es geht um Unordnung. Das hört sich komisch an, aber Unordnung ist Chaos. Da ist keine Führung mehr, keine Leitung, keine konkrete Worte Gottes, die noch deutlich sagen, so und so ist der Weg. Gott ist ein Gott der Ordnung. Es ist Gesetzlosigkeit statt Gesetz. Antichrist statt Jesus Christ. Nun, das ist, was diese Wirkung alles mit sich bringt, dass es kippt nach dieser Seite. Nun können wir uns fragen, da sind die Meinungen, jetzt geht es wirklich dann um Dinge, womit und die Ausleger sehr unsicher sind. Es wird gesagt, dass ihn noch etwas aufhält. Der wisst, Vers 6, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Ihr wisst, ihr Thessaloniker, was war es nun? Warum sagt es uns nicht klar in dem Brief? Aber sie wussten es schon. Er braucht es gar nicht mehr zu schreiben, aber Nun sind wir natürlich irgendwie ärgerlich und viele Menschen, die das unbedingt wissen wollen. Wie können wir nun wissen, was es nun genau war? Was hält nun auf? Und dann Vers 7, nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Also ist die Rede von einem, man könnte sagen, ein Was, was aufhält und ein Wer, der aufhält. Also diese beiden. Und nun möchte ich drei Deutungen, die allgemein angenommen werden, erstmal zeigen. Die drei wichtigsten, es gibt noch mehrere. Und ich glaube, dass die alle drei eine Rolle spielen. Weil auch alle drei, man könnte sagen, Gründe in der Schrift finden. Erste ist eine ganz allgemeine, auch von vielen evangelikalen Gemeinden angenommene Deutung, dass das was aufhält, die Gemeinde ist, die noch vorhanden ist. Und wer ist der Heilige Geist, der im Zentrum der Gemeinde doch da ist? Nun, das ist ja jetzt wirklich so, dass tatsächlich es bestätigt wurde in dem Wort, dass wir das Salz der Erde sind und dass wir noch deutlich machen, dass das Gesetzlose nicht richtig ist. Wir sind, man könnte sagen, als Gemeinde schon, ohne dass wir es vielleicht bewusst tun, so die andauernde Zeigefinger, pass auf, das ist unmoralisch. Das ist nicht richtig, das ist gesetzlos. Wir halten die Moral, die Werte der Christenheit hoch. Und wenn nun die Gemeinde weggenommen ist, mit ihm, mit ihr, der Heilige Geist, ja, dann ist die Bühne frei für die Gesetzlosigkeit schlechthin. Schwierigkeit ist in diese Sache, in dieser Auslegung, dass hier die Gemeinde dann entrückt werden würde und dann die Aussagen, die noch folgen, eigentlich nicht mehr für die Gemeinde gelten, weil sie sind dann weg. Und das ist ja eigentlich auch nicht passend zu dem Text, weil Paulus schreibt hier an die Gemeinde Thessaloniker und möchte klar machen, wie es die Gemeinde geht. Das heißt, das, was danach steht, das heißt auch etwas, was die Gemeinde angehen wird und vielleicht auch angeht. Zweite Deutung, die staatliche Ordnung, sei das was, und der römische Kaiser oder der jetzige Folge in dieser Linie praktisch, seien die, die noch aufhalten. No, und da ist auch was für zu finden. Wir lesen ja in Römer 13, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist von Gott angeordnet. Dann wissen wir, dass tatsächlich die Obrigkeit Gesetze erörtert und das hochhält und auch das Sorge für trägt, dass die Gesetze eingehalten werden. Zum Glück ist das auch hier noch der Fall. Und wenn diese Gesetze aufgehoben werden, dann ist auch Gesetzlosigkeit die Bühne geöffnet. Nun sind da so bestimmte Richtungen auch hier in unserer Welt. In der Spiegel stand vor einiger Zeit ein Artikel über die neue Weltmacht. Nun, was war das? Diese fand in Silicon Valley statt. Wissen wir, was das ist? Silicon kennen wir ja, aber diese Verleih in Amerika, Tal, ja, Verleih ist ja, Valley ist ein Tal, da wohnen ja die Reichsten, die Superreichsten, die Computerprogramme und so weiter machen und diese ausnutzen, um in kurzer Zeit, man könnte sagen, die Welt auf den Kopf zu stellen. In der heutigen Zeit ist durch den Computer es möglich, dass Menschen von Null anfangen und in kurze Milliardären sind, vielfach Milliardären. Und solche leben dort. Sie haben eine Idee und da haben sie auch ihre Spiritualität mit in Verbindung und das alles findet statt in ein geballtes Gebiet und da sind Menschen, die nun auch sagen, die Regierungen, die sind uns zu langsam. Mit ihren Gesetzen, die halten jetzt nur diesen wirtschaftlichen Aufschwung, die wir hier entfalten, auf. Das sagen sie buchstäblich. Und so setzen sie sich durch ihre wirtschaftliche Macht, durch ihr Geld über die Gesetze der Länder hinweg. Das ist unglaublich. Also ein Stück weit sehen wir, dass das alles so geschieht. Ja? Nun, dritte Sache ist die Engelwelt. Hält ab, allgemein die Engelwelt, das heißt, die Engel werden ja auch in Daniel konkret als, man könnte sagen, die Schalter hinter unsere sichtbare Welt gesehen. Und auch in der Offenbarung sehen wir, dass die Engel Gericht ausüben werden in Zukunft. Das heißt, da ist wirklich auch was dafür zu finden. In Daniel 10 ist die Rede davon, dass Daniel 3 Wochen lang sich Zeit nahm und trauerte und dann wird ihm gesagt von einem Engelfürst, dass diese aufgehalten wurde, dass er eigentlich schon anfangs zu Daniel kommen wollte, aber er wurde aufgehalten. Das heißt, es ist ein Kampf in der unsichtbaren Engelwelt da. Sie sind Fürsten. Und wenn diesen, man könnte sagen, Fürsten wie dann eben Michael, einzig erwähnte Erzengel, der für Israel kämpfte, wenn der vielleicht eine Niederlage erleidet, dann kann er nicht mehr aufhalten. Dann werden die anderen Fürsten ihr ja, mit sehr viel Wucht hineinwirken können und dann ist die Bühne freigegeben. Nun, diese drei Auslegungen gelten nur, wenn man die Auslegung, was jetzt aufhält, darauf bezieht, dass das Kommen des Antichrist aufgehalten wird. Genauso gut könnte aber auch es so heißen, das, was jetzt noch aufhält, das Kommen des Herrn Jesus aufhält. Nun, das sind diese Dinge alle nicht. Diese Dinge halten das Kommen des Antichrist auf. Wenn das so wäre, dann geht es darum, das heißt, wenn es darum geht, dass der Herr Jesus aufgehalten wird, dann geht es darum, um diese beiden Punkte, die Paulus erwähnt, nämlich um den Abfall, diesen noch nicht stattgefundenen Abfall hält das Kommen des Herrn Jesus auf. Ist das ein komischer Gedanke? Ich meine schon, aber Gott in seiner Souveränität hat in seiner Planung gesagt, der Herr Jesus wird erst wiederkommen, nachdem der Abfall ist. Das hat er gesagt. Und nachdem der Antichrist offenbar wird. Das heißt, der Abfall und der noch nicht offenbarte Antichrist sind die beiden, die das Kommen des Herrn noch aufhalten. Hört sich komisch an, aber das ist, weil Gott es so geplant hat. Und er sagt, nur so, wie ich es geplant habe, wird es geschehen. Also man könnte sagen, für letztere Deutung ist die direkte Schriftlage am klarsten eine Unterstützung. Aber die andere, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass alle eine Rolle spielen, weil auch das Kommen des Antichristen, dass es aufgehalten wird, wird auch das Kommen des Herrn Jesus aufhalten. Dann wird der Gesetzlose offenbart werden, ihn wird der Herr Jesus umbringen, mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Gesetzlose aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Nun, dieses, dass der Gesetzlose offenbart wird, ist die Vorbedingung schlechthin. Man könnte sagen, dass durch das Offenbarwerden dieser eine Person, das heißt nun war das Geheimnis der Gesetzlosigkeit bis dahin wirksam unter uns und das wird sich zuspitzen in dem Gesetzlosen, in der Person, wo die ganze Gesetzlosigkeit sich zusammenballt. Und dann wird, man könnte sagen, deutlich sichtbar werden, wer sich zu dem einen, den Antichrist, wer sich zu dem anderen, Jesus Christ, halten. Dann wird das Gericht zu Recht sein, denn dann wird es sichtbar werden, wer zu wem hält. Und natürlich nur, wer zu Jesus hält, wird zu Jesus kommen. Und wer zu Jesus hält, kann auch nur zu ihm halten, wenn er seinen Geist in sich hat. Das wird aus eigener Kraft nicht können. Unterschätzen wir das nicht, denn die Mächte werden uns zerreißen. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Wenn wir hier gerichtet werden müssen und da werden viele Enthauptungen stattfinden, und dann zu sagen, ich stehe zu Jesus, das muss schon in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt nach meinem Fleisch sehe, was ich nicht sagen würde, ein Wörtchen, ach nein, Jesus ist nicht so wichtig in meinem Leben, also dann wirst du nicht geköpft. Also nach meinem Fleisch würde ich sagen, das eine bekennt, also Gott wird so vergeben. Deswegen müssen wir uns, man könnte sagen, die Ballung der Mächte, die dann da stattfinden, jetzt erkennen, dass es eine enorme Zeit der Bedrängnis ist, um dann standhaft zu bleiben, dann zu Jesus zu stehen. Das geht nur in der Kraft seines Geistes. Das heißt, wenn der Antichrist in seiner Wirkung nicht den Thron meines Herzens so ein Stück weit besudelt hat oder eingenommen, sodass wir abgefallen sind von ihm. Ihn, dann kommt er, wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Ankunft, durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Darauf wartet Jesus. Also, das heißt, sein zweites Kommen ist nicht mehr, so sagt es auch das Wort, in der Erscheinung eines liebenden, leidenden Gottesknecht, der für die Sünde kommt. Nein, er wartet nun, dass er kommt mit Macht und Herrlichkeit. Und diese Macht wird sich, man könnte sagen, in diese Konfrontation mit dem einen Antichristen ganz klar erweisen, sichtbar werden. Denn er wird sprechen, den Hauch oder den Atem oder den Geist seines Mundes wird dem Antichristen einfach umbringen. Das wird ein gewaltiges Ereignis sein. Nun, gegen den Ankunft des Christ stand zuerst in Ankunft, und das genau das gleiche Wort steht hier auch für das Kommen des Antichrist, die Ankunft oder die Erscheinung des Gesetzlosen. Das heißt, auch Satan hat so einen Plan, man könnte sagen, ein geheimes Plan, wo er jemand erscheinen lässt, ankommen lässt, diese eine Person. Diese wird in der Wirksamkeit, wiederum Wirksamkeit Satans sein, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Diese Zeichen und Wundern, die werden enorm sein. Der wird heilen. Der wird Dinge zeigen, wo vielen sagen, das kann doch nur Christus. Deswegen wird er von vielen als Christus gepriesen. Aber wenn sie es klar im Kopf hätten, dann hätten sie wissen können, es ist ihm nicht. Nun, noch die letzte beiden Versen, diese habe ich jetzt auch unter euch so mal ausgelegt. Und ich will ganz kurz noch da was zu sagen, weil jetzt hier die Sache jetzt eigentlich auch auf den Punkt gebracht wird, was unsere Zeit jetzt angeht. Und mit jeglicher Verführung, jetzt geht es auch um diese Zeit zur Ungerechtigkeit, bei denen die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Deshalb sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Er erlaubt in diese Auseinandersetzung eine Macht der Verführung zu wirken unter uns, sodass Menschen an der Lüge glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Nun, diese Aussage zentral, und das ist die Aussage, die wir auch immer wieder in unsere Arbeit bringen und in unser Buch auch zentral stellen, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Dieses Wort der Kraft müsste klar auch gedeutet werden. Es gibt vielleicht zwei uns bekannte Wörter, die Kraft andeuten. Das eine Wort ist das Wort Dynamis, kennen wir von Dynamit. Das ist die potenzielle Kraft. Gott tritt normalerweise, wenn es von der Kraft Gottes die Rede ist, in seiner potenziellen Kraft auf. Das heißt noch nicht in seiner tatsächlichen Kraft. Und das ist ganz wichtig. Wenn er das täte, dann würden wir hier zu Gericht sitzen. Dann werden wir ganz schön zittern. Denn er kommt in seine Kraft dann zum Richten. Zum Glück bis dahin potenzielle Kraft. Das Wort, was hier aber steht, ist das Wort Energeia. Und hier geht es um die Wirkung, die Auswirkung der Kraft. Das heißt, das, was man von Kraft spürt. Zum Glück ist nicht die Rede von der Energeia Gottes. Das wird kommen. Das heißt, wo diese Kraft Gottes in allem direkt, unmittelbar sichtbar sein wird und spürbar. Aber hier ist die Rede von der Wirksamkeit, die Gott sendet oder erlaubt zu wirken. Nun geht es hier auch um eine spirituelle Kraft, die gerade in der Esoterik, in der New Age-Bewegung ganz zentral steht. Die New Age-Bewegung ist die Spiritualität unserer Zeit. Das ist im Sinne des Zeitgeistes. Hier geht es in diesen Esoterik-Laden um Energy World, um Energiewelt. Es geht ganz zentral um Energie, um eine Wirkung. Und diese Wirkung lässt Menschen an eine Lüge glauben. Und Lüge bedeutet, dass Gott nicht mehr Gott ist. Das heißt, es geht um ein ganz anderes Gottesbild. Dass Schuld nicht mehr Schuld ist, ganz zentral, man redet nicht mehr über Schuld. Man weicht das Thema Schuld und Sünde aus. Und das Gericht wird einfach geleugnet, gibt es gar nicht. Wir merken es ja nicht, wir spüren es ja nicht. Es tut gar nicht weh, wenn wir nicht glauben. Leider. Aber das ist nun mal die Realität. Und dann sagt man, wenn es nicht wehtut, dann ist es auch nicht. Dann ist kein Gericht da. Warum nun sendet Gott eine wirksame Kraft, damit Menschen an eine Lüge glauben? Nun, es wird in den Text gesagt. Vers 10, zweiter Teil, Vers 12, das sind die beiden Gründe. Erster Grund ist, weil sie die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Deshalb sendet ihnen Gott diese Kraft. Geht es noch? Könnt ihr noch? Kommt ihr noch mit? Also es tut mir leid, ich überziehe ein wenig. Aber diese Texten sind so zentral, weil jetzt kommt es bei uns am Eingemachten. Ja, hier geht es wirklich um die Entscheidung, wo wir drin stehen. Wo stehen wir dazu? Zu einer Kraft, zu einer Wirkung oder zu der Wahrheit? Weil hier heißt es, sie haben die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen. Liebe ja, aber Wahrheit? Nein. Liebe ist ja auch eine positive Wirkung, ein schönes Gefühl. So wie es meistens angenommen wird. Das ist übrigens nicht das Wort, was hier steht. Hier geht es um Agape, das geht nicht um Eros. Ja? Aber trotzdem wird es häufig so gelesen. Es geht um viel mehr. Aber diese Liebe, diese göttliche Liebe führt zu der Wahrheit. Und diese Wahrheit beinhaltet die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über uns. Gott rettet uns, da wir Sünde sind. Wir sind Sünde. Das ist die Wahrheit Gottes über unser Leben. Und wenn wir das wissen, dann lassen wir uns retten. Nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Deshalb sendet ihnen Gott diese Kraft. Das heißt, wir merken, es geht um diese Zeit des Abfalls. Vielen haben es nicht mehr angenommen und das klingt jetzt allmählich an, dass es dahin geht. Dann in Vers 12, also Gott sandte eine wirksame Kraft, das Wort Energeia, eine Kraft, die man spüren kann, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, wiederum Wahrheit, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das heißt, diese Kraft sendet Gott als Vorbote seines Gerichtes. Wiederum eine eigenartige Vorstellung. Wir haben ein falsches Bild über Gericht, wie wenn Gericht nur in Katastrophen besteht. Nein, Gottes Gericht fängt ja schon da an, wo Menschen vom Glauben abfallen. Wir haben es am Anfang gesagt. Das heißt, wo Menschen eine wirksame Kraft des Irrwahns annehmen, sodass sie der Lüge glauben. So können sie nicht mehr gerettet werden, weil sie nun anfangen an eine Lüge glauben. Die Lüge, Gott ist nicht mehr Gott, wir brauchen ihn doch gar nicht, wir können schon ohne ihn. Schuld, ich bin doch schon längst göttlich. Also guck mal, ich tue doch gar keine Sünde, also ein paar kleine also Lappalien, ja, also das tun wir doch alle, aber komm, vergiss es doch. Wir sind doch göttlich. Am Gericht. Also, guck mal, wenn ich vor Gott stehe, dann werde ich ihm sagen, wie viel ich mal die Kirche gespendet habe und dass ich mal eine alte Oma über die Straße gehalten habe, geholfen habe. Guck mal, Gott wird mich so ein ganz schöner guter Bursche finden. Also, in diesem Sinne ticken die Leute jetzt heute. Sie verstehen gar nicht, wo es darum geht. Das ist, wie sie der Lüge glauben. Darin besteht das Gericht schon. Eine alttestamentliche Stelle, haben wir dafür Zeit noch? Oder? Nein. Macht das klar. Aber ich sage euch nur die Stelle, also liest es bitte durch. Diese Stelle steht in 1. Könige 22, hier geht es um zwei Könige, aber hier geht es da wirklich darum, dass auch Gott in diese Stelle, 1. Könige 22, ein Geist der Lüge sendet an Ahab, an seine Propheten. Und hier wird buchstäblich deutlich gemacht, man könnte sagen, ein Blick hinter den Kulissen gegeben, was Gott sendet und warum er es tut. Er sendet Lüge, weil wir, man könnte sagen, auf zwei Beinen hinken. Weil wir angefangen haben, unser Herz etwas für das Wirken des Antichristen zu öffnen. Das Gericht nämlich ist immer eine Ankündigung des Gerichtes. Das Gericht ist noch nicht da. Das heißt, all diese Wirkungen sind die Ankündigung des Gerichtes, wie der Anfang des Tages des Herrn. Das heißt, die Ankündigung liegt darin, dass eine wirksame Kraft gesendet wird. Dass Menschen nicht mehr glauben. Und da müssen uns die Augen offen gehen. Denn da wird der Herr wiederkommen zu richten und den Antichristen mit dem Hauch seines Bundes auszulöschen. Und mit ihm werden dann alle abgehen in einer ewigen Trennung zu Gott. Das heißt, diese Ankündigung wird hier gemacht in 2. Thessalonicher 2, Vers 12. Hier wird gesagt, es wird das Gericht sein, es besteht schon jetzt und ist schon angekündigt, aber es ist noch nicht das letztendliche Gericht, es ist noch Zeit zur Buße da. Und nun werden Propheten oder auch dieses prophetische Wort des Herrn und das Wort, was wir gerade gelesen haben, ist ein prophetisches Wort, was wir 100% als von Gott annehmen können, weil es ist in seinem Wort geschrieben und es ist hier uns vermittelt. So sendet Gott Propheten oder sein prophetisches Wort als die Möglichkeit zur Umkehr. Pass auf, hängt euch nicht an Wirkungen. Da können wir die ganze Esoterik an Wirkungen mit auflisten. Deswegen warnen wir auch so sehr, pass auf, wenn ihr zu alternative Heilverfahren greift, die auf Grundlage einer anderen Wirkung sind, nicht auf Grundlage der von Gott gegebenen Vorgehensweisen. Pass auf, ihr öffnet euer Herz etwas für den Antichrist, seine Wirkung. Wir warnen konkret, pass auf. Ihr seid noch nicht abgefallen vom Glauben, aber ihr neigt, ihr tendiert dahin, indem ihr euch für diesen Kräften öffnet. Also wird noch gewarnt und ich hoffe, ich kann euch in dem Sinne etwas warnen und die Sendung von Lügengeist oder der Kraft der Lüge ist aufgrund der Entscheidung der Menschen weiter an Götzendienst festzuhalten, man könnte sagen, weiter daran festzuhalten, auch die Kräfte in ihr Leben Raum zu geben. Die Wirkungen, die nicht von Gott sind. Diese Wirkung kann man konkret prüfen. Ganz schlicht. Lasst euch auf die Wahrheit ein. Das ist eben, was Paulus hier sagen will. In diesem Kampf, die jetzt schon angefangen hat, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt schon. Es sind viele Antichristusse. Es sind viele Kräfte, die da wirken. Das ist die Ankündigung zu dem letztendlichen Punkt, wo es echt zum Gericht kommt, wo der Herr wiederkommen wird und den Antichrist und alle, die ihm gefolgt haben, dann auslöschen wird, zu Ende bringen wird. Das ist, was hier gesagt wird. Aber unser Aufblick soll sein auf den Herrn, auf sein Wiederkommen. Das heißt, wir dürfen einen ganz positiven Aufblick haben. Wenn dieser Aufblick fest ist, brauchen wir keine Angst zu haben. Dennoch sollen wir wachsam sein. Der Herr möge uns dazu seine Gnade und Kraft geben. Ich bete noch, stehen wir dazu auf. Und lieber Herr Jesus Christus, ich bete so sehr, Herr, dass du doch hier durch dein Wort sprichst und dein Geist dazu gibst, uns darüber die Augen öffnest, was du hier meinst. Herr, die Auseinandersetzung ist groß und die Bühne dazu ist schon längst aufgebaut. Es sind so viele Wirkungen da. Es ist ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit, was schon längst wirksam ist. Es ist schon die Ankündigung deines Gerichtes in die Annahme dieser Kräfte und den Abfall vom Glauben zu sehen. Und wir sehen das, Herr, wenn wir um uns schauen. Herr, ich bitte dich darum, Herr, gib doch Gnade, dass wir uns da einen Ruck geben lassen von dir. Ich bitte auch, Herr, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, deine Gnade, dass wir standhaft sind, jetzt, heute schon in den kleinen Dingen. Und wenn es größer wird, dann mögest du uns auch dazu Gnade geben, standhaft zu sein und nicht abzufallen, sondern wirklich uns ganz und gar zu dir, zu deiner Person, zu deiner Liebe, zu deinem Wiederkommen, zu dem Aufbau deines wunderbaren Reiches, zu deiner Herrlichkeit und zu stillen. Herr, wir erwarten dich und wir sehnen uns auch danach, dass du wiederkommst. Aber das in dem Wissen, dass zuvor der Apfel kommt, im Wissen, dass zuvor auch der Antichrist kommen wird. Herr, aber wir blicken auf dich und danken dir, dass du dich noch erblicken lässt. Herr, wir preisen dich. Amen.